Wir haben das letzte Mal miteinander 2. Mose 12 angeschaut, das Passalam und nachher der Auszug, der eingeleitet worden ist. Und der den Gottesmann hat darüber geschrieben, der Exodus-Faktor. Und mir hat der Gedanke gefallen und ich möchte den gerade ein bisschen grundlegend vorab erwähnen. Er hat dort auf den Abraham Bezug genommen und der Abraham ist ja dann nachher auch Hebräer genannt worden. Und Hebräer heisst auf Deutsch derjenige, der die Seite wechselt oder hinübergehen. Und damit hat der Hebräer oder eben der Jude eine grosse Parallele zum Christ. Auch der Christ hat Seite gewechselt oder ist hinübergegangen. Und das Bild hat mir gefallen. Er hat es dann aufgezeigt beim Durchzug durchs Rote Meer. Wo sie von der ägyptischen Seite, die Sinai-Halbinsel, hat ja noch zu Ägypten gehört, sie haben dort Edelmetall abgebaut in dieser Zeit. Da sind sie dort raus, aufs heutige Saudi-Arabien, auf die andere Seite über vom Roten Meer, vom Arm, vom Golf von Aqaba. Da werden wir nachher noch ein paar Bilder anschauen dazu. Der Exodus-Faktor. Der Herr Jesus, als er seine Jünger berufen hat, hat er sie vom Fischen weggerufen, auch sie sind ausgezogen. Sie haben etwas, was ihnen bekannt war, vertraut war, was ihre Existenz war. Sie sind jemandem einen Weg nachgefolgt, einen Weg, den sie noch nicht gekannt haben. Und wir als Christen, wir haben es ähnlich gemacht. Wir haben die Vergangenheit verlassen, wir haben diesem Herr Jesus in die Nachfolge begeben und werden den Weg geführt, wo wir noch nie gegangen sind. Alltag erleben wir Neues. Patrick hat bereits beim Einstieg das Thema sehr schön beleuchtet. Vom heutigen Morgen der Aufblick auf Jesus, der Aufblick auf Gott. Ich habe zuerst gedacht, ich gehe gerade zum 14. Kapitel und als ich das 13. wieder gelesen habe, ich musste sagen, das kannst du nicht machen, ich muss noch 2 Gedanken zum 13. verwenden und dann möchten wir aber schon zum 14. gehen. Und zwar, wie manchmal muss etwas geschrieben stehen in der Bibel, bis es Gewicht hat, bis es für uns gilt. Es ist uns bewusst, einmal langt. Alles, was einmal geschrieben ist, gilt. Aber in dem 13. Kapitel ist ein Sätzchen 4-mal geschrieben. Und das möchte ich gleich noch hervorheben. Im Vers 3, im Vers 9, im Vers 14 und im Vers 16 steht immer der gleiche Satz. Und zwar steht da mit einzelnen Worten, die anders sind, denn mit starker Hand hat euch der Herr von dort herausgeführt. Dann das nächste Mal im Vers 9 sagt er, denn mit starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten herausgeführt. Im Vers 14, mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt. Und im 16. Vers nochmal gleich. Also zuerst ist es allgemein euch, dann dich ganz persönlich und dann uns all miteinander. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diesen Satz mitnehmen für unser Leben. Er hat uns mit starker Hand rausgeführt auf einem neuen Weg. Und das ist das Thema von dem Morgen, wo wir dann miteinander anschauen. Am Schluss noch von dem 13. Kapitel sehen wir noch etwas von der Führung Gottes, wenn ich ab Vers 21 lese. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wichen die Wolkensäule von dem Volk bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Jetzt, wir haben nicht mehr das sichtbare, grosse Zeichen, das das Volk Israel geführt hat, wo Tag und Nacht sichtbar war, aber wir haben das Wort Gottes. Dein Wort ist unser Fusses Leuchte und wir haben den Geist Gottes, der uns auch führen, jeden Tag und in alle Wahrheit hier. Jetzt wollen wir miteinander vom 14. Kapitel die ersten Vers lesen. Ich lese bis und mit Vers 14. Und der Herr redete zu Mose und sprach, befiehl den Söhnen Israels, sich zu wenden und vor Pi-Hahiroth zu lagen zwischen Migdol und dem Meer. Vor Baal-Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr euch am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Söhnen Israels denken, sie irren ziellos im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Dann will er verstocken, so dass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heermacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Als nun der König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharaons seiner Hofbeamten gegen das Volk und sie sagten, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? So ließ er denn seine Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf ihnen mit. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Söhnen Israels nachjagte. Während die Söhne Israels mit erhobener Hand auszogen, so jagte er den Ägyptern, denn die Ägypter ihnen nach, alle Pferde und Streitwagen des Pharao und seine Reiter und seine Heermacht, und erreichten sie, als sie am Meer lagerten, bei Pihahirot vor Baal-Zephon. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israels ihre Augen und siehe hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israels sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das an, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Ihr werdet für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Der neue Weg ist Thema. Und bevor ich jetzt zum Text gehe, möchte ich ein paar Bilder zeigen, ein paar Folien, dass wir vom Gleichen reden. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich niemandem zu nahe treten. Ich habe bin niemandem ein Problem, wenn sie sagen, für mich ist der Berg Gottes, der Berg Mose, im Sinai gewesen. Wir sind dort runtergelaufen mit Kamel, wir haben den Berg angeschaut, wir haben gesehen, wo Gott gestanden ist. Da habe ich keinen Stress. Aber wenn man in der Bibel liest, steht vom Sinai nichts. Auch der Paulus nimmt Bezug und er erzählt immer von Midian. Und Midian ist auf dieser anderen Seite von dem Golf von Akaba vom Roten Meer. Da ist Midian auf jeder Karte eingezeichnet und der Berg Mose müsste da hinten sein. Jetzt für mich, von der Bibel her, ist es so, dass der Mose schon das erste Mal, als er über ihn ist, und da eine Schaf gehütet hat, die 40 Jahre, ist er oben bei Eilat oben durchgelaufen und da hinten runter. Und er hat mit dem Volk Israel wieder den gleichen Weg gehen, weil ja Gott ihm hat gesagt, du musst wieder da herkommen und mich anbeten, mich mit dem Volk da ehren. Und als er da ziemlich weit hinten schon ist, hat ihn Gott umgelenkt und gesagt, mit den Feuersäulen, mit den Wolkensäulen, du musst da runter und da unten nie kommen. Und wenn wir das jetzt anschauen, wie das aussieht, ja, dann einmal Karten mehr aus der Luft. Ist das bei Nueva, wo nachher ein Durchgang passiert ist? Ich gehe noch eins weiter. So sieht das heute aus. Das sind 80 Kilometer ungefähr, wo die durch die Felsen durch heute die Strasse geht. Und da vorne ist so eine Sandzunge von ungefähr 24 Quadratkilometer, wo also gut ein Millionenvolk lagern kann. Heute sind da in diesem Teil eine Menge Hotel und Badestrände und so weiter. Das ist der Ägypter, der es da verwalten. Das ist die Zufahrt. Jetzt, wenn wir den Weg anschauen und wir uns da vorstellen, dass der Mose mit einem Millionenvolk von Gott da durchgeführt worden ist, rechts und links die Felswände, keinen kommen und sie kommen führen zum Meer und da ist nachher ein rotes Meer, das sie völlig einschliesst. Keinen kommen. Und jetzt schauen sie zurück, sie sehen auf dieser Strasse, auf dem Weg hinterher und da kommen die Ägypter mit ihren Rosswagen und mit ihren Kriegswagen. Das ist nicht eine aussichtsreiche Betrachtungsweise. Da sehen wir den Weg nochmal von der Luft oben runter. Da ist Nueva und da über haben sie müssen. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und da sehen wir einfach wieder den Plan und die Grösse Gottes. Wenn wir das Meer anschauen, die Beschaffenheit vom Meer, so ist das da die Grundlage. Da oben ist das Meer 900 Meter tief und da unten, gegen das Rote Meer, aber gegen das Zentrum, aber ist es 1700 Meter tief. Und da zwischendrin, bei Nueva, hat es einen Durchgang mit Sand, wo die tiefste Stelle 109 Meter ist. 40 Kilometer breit, das heisst, es ist sehr flach, um eigentlich gut durchlaufen. Und da nimmt man an, auch von den Überbleibseln, die beim Tauchen gesehen worden sind, dass Gottes Volk da durchgeführt hat, den Weg. Er hat also schon vorher, hat er das so vorbereitet, dass wenn er es dann einmal rausführt, dass dann alles parat ist. Das ist übrigens eins von diesen Wachenrädchen, die noch unten liegt, und man nimmt an, dass das ein Pharao Eis ist. Weil auf allen anderen sind Korallen, die erkennt man nicht mehr. Und das muss ein Edelmetallrad gewesen sein. Und dort tun sich die Korallen nicht festsetzen drauf. Dann nochmal der Blick zurück. Ich will das noch einen Moment stehen lassen, wenn wir jetzt einsteigen oder dann nochmal aufleuchten lassen. Mach es so. Wenn wir die ersten vier Verse anschauen von dem 14. Kapitel, können wir die sagen, die Offenbarung von der Absicht Gottes. Und da ist es wieder interessant, Gott hat nicht nur sein Volk im Auge, er hat auch heute nicht nur die Gemeinde im Auge, er hat nicht nur dich und mich im Auge, sondern er hat auch unsere Nachbarn, unsere Mitarbeiter, unsere Mitmenschen, er hat die Welt im Auge. Und oft tut er am Engerfront, ist er am Schaffen. Und auch da ist es so gewesen. Gott hat von Anfang an immer die Ägypter und die Israeliten im Auge gehabt. Und er hat schon bei diesen Plagen, die er durchgeführt hat, die wir kurz angeschaut haben, ist es immer wieder das Ziel gewesen, den Ägypter zu zeigen, dass Israel der wahre Gott hat. Und jetzt fängt er da wieder mit dem an und sagt, ich will euch so führen, Vers 1, wir haben das gelesen, der Herr redete mit Mose und sprach, und jetzt lässt er ihn in die Plan schauen. Das heisst, er hat den Mose nicht einfach blindlings geführt und der Mose hat nicht gewusst, was er will, sondern Gott hat ihm gesagt, dass er mit den Ägyptern noch irgendwie eine Abrechnung machen will, dass dort noch nicht alles abgeschlossen ist. Den Weg selber hat der Mose auch nicht gekannt, weil er auch nicht oben runtergelaufen ist und dort durch, er ist bei Eilat oben durch. Also der Weg, den er jetzt geführt worden ist, ist auch für den Mose neu gewesen. Und dann sagt Gott, der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken, sie haben sich verirrt. Weil er hat die Wüste gekannt oder seine Berater und gewusst, dass es dort unten keinen Durchgang mehr gibt. Und wenn jetzt die dort runterlaufen und dort unten nie das Wadi rein, hat der Pharao gewusst, jetzt sind sie in der Klemme, jetzt sind sie in der Zange, die kommen dort nicht raus, die müssen den Weg wieder retour. Und darum war für ihn logisch gewesen, und da hat Gott einfach in seinem souveränen Handeln, in seiner Grösse, hat er den Pharao den Trugschluss ziehen. Dass dort, wo er keinen Weg sieht, dass es dort keinen Weg gibt. Und Gott hat einfach immer wieder einen anderen Blick und auch andere Möglichkeiten. Das ist bis heute so geblieben. Wenn du in deiner Situation im Moment siehst, du weisst nicht, wie weiter. Es ist so verfahren wie bei Mose und beim Volk, so ist es für Gott noch lange nicht so. Gott hat dort noch Möglichkeiten und Wege, wo wir nicht mehr sehen, kann er so machen und dann ist ein Weg. Da gibt das Meerwände, wo nachher 110 Meter hoch stehen und das Volk kann durch. Er hat das Naturgesetz in Kraft gesetzt und er kann mit einem Wort kann er das Naturgesetz außer Kraft setzen für einen Moment. Und mich beeindruckt das, wie da Gott dem Mose einfach ganz kurz Aufschluss gibt und sagt, die Ägypter sollen erkennen wieder, dass ich der Herr bin. Immer. In der ganzen Bibel und in deinem und in meinem Leben soll es um Gottes Ehre gehen. Es geht um seine Ehre. Du und ich, wir sind das Licht, um unsere Waagschale zu legen. Das wollen wir nicht machen. Aber wir wollen etwas sein zum Lob und zum Preis von seiner Herrlichkeit. Jetzt sehen wir, wie Gott anfängt, dem Pharao sein Herz wieder zu verstocken. Also der Pharao darf ich, muss ich so sagen, seine Gnadenzeit ist abgeschlossen gewesen. Das haben wir schon bei den Plagen geschaut. Etwa bei der ersten Hälfte der Plagen steht immer, und Pharao verstockte sein Herz. Und dann wechselt es und dann steht, und der Herr verstockte das Herz. und im Gedanken auf und sagt, jede Person ist etwas zur Offenbarung Gottes. Entweder von seiner Gnade und Barmherzigkeit und Liebe oder etwas zur Offenbarung von seinem Zorn und seinem Gericht. Und dort hat der Wechsel stattgefunden. Und jetzt braucht Gott den Pharao, um seinen Zorn zu offenbaren, um seine Heiligkeit zu offenbaren, auch gegenüber seinem Volk. Und darum sagt da der Pharao, was haben wir getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen. Also jetzt hat der Pharao irdisch gesehen, er hat das Millionenvolk gab, billige Arbeiter, Gratisarbeiter, der grösste Fehler. Die holen wir uns wieder. Und er spannt 600'000 lesene Streitwagen und alles Übrige, was er irgendwie können, mobil machen konnte. Und er jagt den Israeliten nach. Wenn wir weitergehen, sehen wir die Anfechtung von Israel. Und ich denke, menschlich gesprochen, können wir gut mitfühlen. Die Augen, über die nehmen wir ungefähr 80% von Informationen auf. Die Augen sind etwas, was uns immer wieder sehr stark beeinflusst. Das, was wir anschauen, das prägt uns. Das hat er auch eingangs schon gesagt. Wenn wir uns viel mit dem Wort Gottes befassen, dann tut das uns prägen. Und wenn wir uns mit der Politik, mit den Umständen, mit der Ungerechtigkeit befassen, dann laufen wir Gefahr, dass die Liebe in uns erkaltet, weil heute alles verkehrt läuft oder sehr vieles. Dann werden wir immer wieder da reinschauen und uns da ermutigen. Und jetzt hat das Volk Israel, haben sie geschaut, vorne durch das Meer, ringsum die Felsen und hinten durch die Ägypter, die kommen. Und was passiert? Es passiert das Gleiche, was heute auch passiert. Immer das Einfachste ist es, man nimmt irgendeinen Vorgesetzten. Wir können die Bundesräte nehmen, die das auch unser Land ins Chaos einführen. Und sie haben das auch die Verantwortlichen genommen. Die Frage ist eine richtige Lösung. Für uns als Christen stellt sich dann mir die Frage, und das muss ich mich an den Nase nehmen, habe ich gebetet für die Bundesräte, für ihre Entscheidung. Ist das mein tägliches Anliegen, dass sie sich von Gott leiten lassen, dass sie den Weg wieder zurück zum Wort finden? Und da muss ich sagen, nein, ich tue zwar schon öppe beten, aber nicht täglich. Für die Gemeinde und für unsere Ältesten tue ich täglich, das ist mir irgendwie näher. Aber der andere Auftrag haben wir auch. Und das war das Gleiche gewesen. Jetzt sagt das Volk zum Mose, hast du uns weggeführt? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe? Und sie tun dreimal tun sie ihm sagen, du hast es gemacht, du bist schuld. Ist das Tatsache? Dann sagen wir alle nein. Der Mose hat im Auftrag Gott. Er war nur ein Werkzeug in Gottes Hand. Und da wollen wir vorsichtig sein, vorschnell jemandem Schuld zuschieben, wenn man die Geschichte nicht bis ins Detail kennt. Wenn er im Auftrag Gottes gehandelt hat und wir ihn beschuldigen, dann machen wir uns fest schuldig. Und das ist das Gleiche. Mir gefällt es jetzt, wie in dem Zusammenhang, wo das Volk Israel auf die Situation, auf die Umstände schaut und irgendwie blockiert und gefangen ist, was der Mose macht. Der Mose geht in die Gegenwart Gottes. Und er geht das ganze Gott heranlegen. Und auch du und ich, wir können in dem neuen angefangenen Jahr, wir werden die Situationen nie kommen, die wir nicht ausgelesen haben. Die wir uns nicht gewünscht haben. Vielleicht sei das eine Diagnose von einem Arzt oder sonst irgendein Erlebnis, ein Ereignis, ein Unfall oder etwas, wo wir sagen müssen, warum, für was, warum ich. Und dann ist immer wieder die Frage, woher schauen wir? Wenn wir uns jetzt von dem blockieren, dass nur noch um das herumkreist, dann wird es sehr gefährlich bei uns. Oder wenn wir aufschauen zum Herr Jesus, wie wir eingangs gehört haben, auf Gott schauen und dort fragen, was ist dein Plan? Was ist dein Ziel mit dem? Was willst du mir sagen? Welchen Weg willst du mich führen? Ich habe das eindrücklich gefunden bei Open Door. Ich denke, die Geschichte haben etliche auch gelesen von einem, der auf einer Insel bei Madagaskar zu, Komoreninsel, ja, genau, ist er alleine Christ geworden. Ich will es ganz kurz machen, durch einen Tourist hat er den Anhalt oder den Stoss bekommen, hat eine Bibel nachher bekommen und hat sich dort bekehrt, anhand vom, nur von dieser Bibel. Und ist den Weg gegangen und dann ist er sofort, ist er der gewesen, der geächtet worden ist. Nach 3 Monaten haben sie ihn eingesperrt, haben ihn ins Gefängnis da und nach 3 Monaten haben sie ihm einen öffentlichen Gerichtsprozess gemacht. Sie haben gesagt, wir wollen das gerade ein für alle Mal abstellen. Und dann haben sie ihm 3 Varianten gesagt. Haben sie ihm gesagt, willst du erschossen werden, willst du das Leben lang ins Gefängnis oder willst du sofort von dieser Insel verschwinden, gerade verreisen. Was sagt er? Wir können uns fragen, was hätte ich gesagt? Er ist auf die Knie gegangen und hat bei dem öffentlichen Prozess laut Gott gefragt, Herr, was ist dein Wille? Wie tue ich dich mehr ehren mit meinem Verhalten? Was soll ich entscheiden? Die sind platt gewesen. Da hat das Volk gesagt, der spinnt, das gibt's doch nicht so etwas. Lass den gehen, das ist ein Spinner. Der hat heimkönnen, ist frei gewesen und der Offizier, der es ganz geleitet hat, ist zu ihm heim und hat gesagt, was hast du? Das ist etwas, was ich nicht habe. Er hat sich bekehrt und hat das wie eine Reaktion auf dieser Insel. Einen um den anderen hat sich bekehrt. Stillstehen, Gott fragen, was willst du? Und nicht einfach aufbegehren, um sich schlagen und rebellieren, so wie es da leider das Volk zuerst gemacht hat. Und der Mose tut sie nachher ermutigen und sagt, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Das sind zwei Sachen, die uns in dieser Situation Mühe machen. Auch mir schon. Ich tue gerne handeln, ich unternehme gerne etwas. Und vor allem, wenn die Gefahr so im Anmarsch ist, kann man ja nicht mehr lange zuschauen und stehen. Dann muss man etwas unternehmen. Begreifst du das nicht, Mose? Jetzt müssen wir handeln. Und der Mose sagt, steht und seht. Und dann sagt er aber, heute wird Gott die Rettung bereiten. Und was passiert nachher? Wie kommt die Rettung? Ein Gegenwind, etwas vom Leidsten. Vom Osten her blast das mit 100 oder 150 Stundenkilometer ein Wind über das Meer rein und innen ins Gesicht rein. Und das wäre eigentlich der einzige Fluchtweg. Retour können Sie nicht, also der Wind steht Ihnen noch 100%ig entgegen. Jetzt müssen wir wieder sagen, was soll das? Nacht, wo das Volk drin ist, Nacht, wo du drin bist, ist bei Gott nicht die gleiche Nacht. Bei Gott ist sie Tag. Und er tut ihnen das auch mit den Feuersäulen zeigen. Mit den Feuerwolkensäulen, die Position gewechselt. Sie ist jetzt hinter dem Volk als Trennwand zu den Ägyptern. Bei der Ägypterseite ist es pechschwarz und auf der israelischen Seite ist es Licht. Ist nicht das Wort vom Kreuz, wie es der 1. Korinther 1 sagt, etwas Ähnliches. Denen, die verloren gehen, ist es Torheit. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Du bist deine Mitmenschen ein Geruch des Todes zum Tode oder ein Geruch des Lebens zum Leben. Du scheidest. Wenn du als Licht an dem Ort bist, wo dich Gott hingestellt hast, scheidet das. Und das ist unser Auftrag und das ist auch da der Auftrag gewesen. Nachher ist für mich gewaltig, wie Gott jetzt da den Aufbruch schenkt. Und zwar wieder nicht ohne das Volk, nicht ohne den Mose. Und er macht es bis heute gleich. Er will dich und mich mit im Boot haben. Er tut nicht über unsere Köpfe hinweg entscheiden und handeln und machen. Der Mose muss im Glauben den Stab übers Meer heben. Stellen wir uns das vor, das braucht Glauben. Da machst du ja lächerlich. Wenn da nichts passiert, dann kannst du gerade abtanken. Der Mose hat keine Frage gehabt. Sein Leben ist auf dem Altar gelegen, er hat nichts verlieren können. Er hat Gott gefolgt, hat den Stab übers Meer gehebt und das Meer hat sich geteilt. Zu Wenden ist es gestanden. Und diese Stelle haben wir zweimal, in den Psalmen ist uns das unter anderem erwähnt, dass es zu Wenden gestanden ist im Psalm 78 und auch noch im Psalm 136, jetzt müsst ihr nachschauen, was noch steht. Und nachher sehen wir, da sind sie trockenen Fußes hindurchgegangen. Vers 22, dann gingen die Söhne Israels auf trockenem Land mitten in das Meer hinein und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und wenn ich da nochmal zurückgehe und das aufzeige, so sind da die Mauern gestanden vom Wasser und da. Das heisst, keiner von den Israelis hat da die 1700 oder da die 900 Meter können runterfallen, wo Felsen ist. Sondern sie sind durch die Mauern vom Wasser sind sie auf der richtigen Bahn geleitet gewesen. Ist eindrücklich. Und dann die Ägypter, und das ist jetzt wieder eindrücklich, da sieht man etwas von dieser Verbohrtheit, von dieser Blindheit, wo nachher ein Mensch ohne Gott kann drin kommen. Er hat keine Grenzen mehr, ist eine Vermessenheit, die geht ins Endlose. Der Pharao hat das Gefühl gehabt, ich kann jetzt den gleichen Weg auch gerade gehen, wo da Gott seinem Volk bereitet hat. Und jetzt tut Gott wieder den Mose mit ins Boot nehmen. Wieder der Mose muss jetzt die entscheidenden Momente den Stab drüber heben und das Wasser kommt zusammen. Die Ritter mit der Rüstungen, mit all dem, die sind eigentlich nur zweitrangig vertrunken. Die der tiefsten Stelle sind, mit 110 Meter Wassertiefe, das sind 10 Atmosphären Druck, die hat das fast erschlagen. Wenn das Wasser die Wände wieder zugekommen ist, das zugeklappt hat, das ist 0, plötzlich ist da Ende gewesen. Das ist die Grösse, die Allmacht Gottes, wo wir einfach stillstehen, staunen und sagen, so gross ist euer Gott. Gott sagt das an Mose, Vers 26, der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand über das Meer aus, damit das Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und über ihre Reiter zurückkehrt. So hat Gott die Ägypter eigentlich mit ins Verderben getrieben. Der Hebräer 11, 29 tut den Gedanken auch nochmal aufgreifen und sagt, dass die Ägypter es auch probiert haben und dann vertrunken sind. Tragisch, eindrücklich auf der anderen Seite. Ab Vers 29, die Söhne Israels aber waren auf trockenem Land mitten durch das Meer gegangen und das Wasser war ihnen eine Mauer, da steht das zweimal zur rechten und zur linken. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an Ägypten verübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten dem Herrn und an seinen Knecht Mose. Das heisst, die Israeli haben den umfassenden, den gewaltigen Sieg gesehen. Sie haben nicht nur gesehen, dass die Ägypter nicht mehr rum sind. Es ist ein Schnitt passiert. 14 Kilometer Wasser wieder zwischen denen, zwischen dem Einst und Jetzt unüberwindbar. Sondern es hat noch von diesen Leichen ans Ufer geschwemmt. Sie haben die Toten gesehen, die gekommen sind. Der umfassende Sieg. Und der Herr Jesus hat uns rausgeführt aus Ägypten raus, aus Welt, aus Sünde, aus Verderben raus. Er hat uns auch symbolisch mit ihm gestorben im Toten Meer, Roten Meer, durch das durchgeführt und in ein neues Land, in eine Verheißung gestellt. Die Frage ist einfach, was machen wir da damit? Sind wir dankbar? Schauen wir auf? So wie es im 1. Korinther 10 ab Vers 1 steht, dass uns das zum Vorbild geschrieben ist, aber auch zur Warnung. Denn wir sehen, rausgeführt sind all Worte, durchs Rote Meer durch, auch alle. Und nachher sind viele wegen dem Unglauben auf der Strecke geblieben. Wir wollen nicht auf die schauen, sondern auf die, die ans Ziel gekommen sind. Ich möchte abschliessend in dem Zusammenhang noch ein Gedicht lesen. Oder etwas Ähnliches. Wie ein Gedicht, wo darauf ankommt, in wessen Händen ist etwas. Gott hat mit mächtiger Hand sein Volk herausgeführt und er wird uns mit mächtiger Hand auch ans Ziel bringen. Ein Tennisschläger in meinen Händen ist wertlos. Ein Tennisschläger in den Händen von Roger Federer verspricht einen Wimbledon-Sieg. Es kommt ganz darauf an, wer ihn in Händen hält. Ein Stab in meinen Händen kann mich vor einem wilden Tier schützen. Ein Stab in den Händen von Mose teilte das Rote Meer. Es kommt ganz drauf an, wer ihn in Händen hält. Eine Schleuder in meinen Händen ist ein Kinderspielzeug. Eine Schleuder in den Händen von David ist eine mächtige Waffe. Es kommt ganz darauf an, wer sie in den Händen hält. 5 Brote und 2 Fische in meinen Händen sind einige Sandwiches. 5 Brote und 2 Fische in den Händen von Jesus Christus bringen Nahrung für Tausende. Es kommt ganz darauf an, wer sie in den Händen hält. Nägel in meinen Händen können für ein Vogelhäuschen gebraucht werden. Nägel in den Händen von Jesus Christus bringen Rettung für die ganze Welt. Es kommt ganz darauf an, wer sie in den Händen hält. Lege deine Bedenken und Sorgen, deine Ängste und Hoffnungen, Träume, Familie, Beziehungen zu anderen Menschen und dich selbst in Gottes Hände. Es kommt ganz darauf an, wer dies alles in Händen hält. Da sind wir gut beraten. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für die Vorbilder, die wir in deinem Wort haben dürfen. Gerade der Abschnitt vom Durchzug durch das Rote Meer durch, der einfach ein Wunder ist. Wo wir dankend anbeten können, stillstehen vor deiner Allmacht, vor deiner Grösse und dass du gestern, heute und in alle Ewigkeiten gleich bist. Und dass du auch uns führst durch dein Wort, durch deinen Geist. Und dass wir in dir und mit dir dürfen geborgen sein. Dass wir einen sicheren Weg dürfen haben, denn du bist uns der neue Weg geworden. Du bist der Weg, das Leben und die Wahrheit. Danke vielmals, Herr Jesus. Und danke, dass wir dir jetzt auch die kommende Woche dürfen herlegen, dass du jedes durch begleiten, führen, dass du jedes segnest, aber auch zum Segen lassen, noch für viele. Amen.